Ich habe eine Frage an euch, ne? Wer von uns hier würde sagen, dass sein Leben zu langweilig ist? Bitte mal die Hand heben. Ja, das sind ja gar nicht so viele, ne? Wieso seid ihr hier eigentlich? Ihr wollt nur die Bestätigung, dass ihr es richtig macht, ne? Übrigens, Leute, die ganz weit hinten sitzen, es gibt auf der Empore noch ein paar schöne Plätze. Wenn ihr nicht ganz so, nein, ihr wollt lieber da hinten bleiben. Ja, nee, ist gut. Aber falls nicht, also falls es euch denn zu langweilig ist oder so, dann habt ihr da oben einen besseren Blick. Aber das ist super, ich sehe euch auf jeden Fall auch da hinten. Ein langweiliges Leben, worin besteht eigentlich Langeweile in einem Leben? Warum hat man eigentlich Langeweile? Könnt ihr mal reinrufen, was macht Langeweile im Leben aus? Nichts zu tun haben. Ja, zu viel freie Zeit. Ja, wäre eine Möglichkeit. Was noch? Was? Kein Interesse. Keine Lust, hat jemand gesagt, ne? Lustlosigkeit. Lustlosigkeit, kein Interesse, sich irgendwie zu engagieren oder... Ja, okay. Was noch? Jeden Tag das Gleiche. Also Routine. Routine. Also ein langweiliges Leben kann auch ein... so rein zeitmäßig betrachtet ein sehr erfülltes Leben sein, in dem Sinne, dass man wahnsinnig viel zu tun hat, ne? Aber es ist halt immer dasselbe und es kommt überhaupt nichts Neues rein. Langeweile. Also Interesselosigkeit, zu viel freie Zeit, Routine. Das sind Dinge, die das Leben langweilig machen. Also nochmal die Frage, davon seid ihr zum großen Teil nicht betroffen. Das ist gut, herzlichen Glückwunsch. Ah, du schon. Du auch. Ja, was ist bei dir mehr so, Routine oder zu viel Zeit oder Antriebslosigkeit? Routine, zu viel Routine. Zu tun hast du schon. Aha, ja, ich auch. Aber das stimmt, dass sich ziemlich schnell Routine einschleicht. Bei mir übrigens auch. Eigentlich bei jedem besteht die Gefahr, ne? Bei jedem besteht die Gefahr, dass das, was wir machen, sogar bei christlichen Vollzeitlern, also ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt, aber es kann auch enorm langweilig sein, auf Veranstaltungen zu predigen zum Beispiel. Noch eine Veranstaltung, weißt du? Du hättest eigentlich auch Lust auf Grillen mit Bier, ne? Wäre auch schön, aber nein, du bist mal wieder auf einem 5000-Mann-Kongress. Wobei, das ist schon eine Ausnahme, also das ist schon echt aufregend jetzt hier in Aidling. Aber ja, was ich sagen will ist, Routine kann sich überall einschleichen, in jedem Lebensentwurf, in jedem Lebensstil kann sich Routine einschleichen und dann macht sich Langeweile breit. Das ist so, in der Jugendarbeit ist es ja so, dass man in der Regel nicht sagen kann, dass die Jugendlichen, mit denen wir zu tun haben, nichts zu tun hätten. Also jedenfalls, wenn du Jugendarbeit machst und du versuchst, Termine zu finden mit deinen Jugendlichen, mit denen du arbeitest, ne, hast du echt ein Problem. Kommst du Montag? Nee, da muss ich reiten. Ja, dann treffen wir uns halt Dienstag. Nee, da habe ich erst Nachhilfe und dann gehe ich zum Sport. Ja, und wie ist mit Mittwoch? Nee, da haben wir Bandprobe. Ja, dann lass es doch Donnerstag sagen. Ja, da wollte ich endlich mal ein bisschen rumhängen und mit Freunden Playstation spielen. Ja, dann halt Freitag. Ja, da haben wir doch schon Jugend. Ach so, ja, richtig. So, das ist echt schwer, ne? Also es ist nicht so, dass wir nichts zu tun hätten. Heute Morgen, wer war heute Morgen bei der Bibelarbeit da? Heute, oh ja, schön. Okay, manches, was ich gleich sage, wiederholt sich leider ein bisschen, weil es zu meinem Thema gehört und weil es auch zum Thema Pfingsten gehört. Aber ich muss es dennoch sagen, weil einige halt heute Morgen noch nicht da waren. Und mich wundert sowieso auch, dass ihr euch daran erinnern könnt, dass ihr heute Morgen da wart. Ich habe, weil normalerweise schläft man ja um die Zeit. Ist egal. Wir haben alle das grundlegende Bedürfnis nach Sicherheit. Jeder von uns. Du brauchst einen gewissen Rhythmus im Leben, du brauchst eine gewisse Routine im Leben, weil dir das Sicherheit gibt. Du kannst nicht jeden Tag von Neuem überlegen, wie du dein Leben so anpackst. Du brauchst Routine, du brauchst gewöhnte Abläufe, das gibt dir eine Sicherheit, aus der heraus du arbeiten kannst. Das ist völlig normal. Jeder Mensch hat das. Und bei jedem Menschen oder bei fast jedem Menschen ist es so, dass Dinge, die diese Routine durcheinander bringen, uns ein bisschen Angst machen. Also Ausländerfeindlichkeit zum Beispiel kann man zu einem großen Teil damit erklären, dass Leute vor dem Fremden oder der fremden Person einfach Angst haben, weil sie es nicht kennen. Auf das Thema Homosexualität steigen wir lieber nicht ein, aber das ist egal. Also das Fremde macht uns Angst, meistens. Das bringt die gewohnten Dinge durcheinander. Deshalb sind auch Leute, die von außen in ein Dorf reinziehen, wo alle normalerweise schon die letzten 150 Jahre gelebt haben, haben die einfach ein Problem, da reinzukommen, ne, weißt du? Weil die Leute haben Angst vor dir. Die kennen dich ja nicht. Die müssen dich erstmal 150 Jahre lang studieren, bevor sie wissen, dass sie dir trauen können. Das ist völlig normal. Also in Deutschland jedenfalls. Oder? Weiß ich nicht. So, also Sicherheit ist allen wichtig. Kontrolle, dass wir zu einem gewissen Grad unser Leben im Griff haben, dass wir es kontrollieren können, ist wichtig, damit wir angstfrei leben können. Und die Gefahr besteht aber darin, dass wir die Kontrolle so weit treiben, dass es einfach langweilig wird, dass unser Leben dann nur noch eine Aneinanderkettung von routinierten Abläufen ist und nichts Neues passiert. Und das wollen wir auch nicht. Die Frage ist, wie kommen wir da raus? Und wie kommen wir als Christen vor allen Dingen raus? Wie kommen wir raus aus einem Leben, wo alles routiniert ist, wo alles vorhersehbar ist, wo du ganz genau weißt, was gleich passiert, weil es immer schon so war und weil wir das hier auch nicht ändern wollen? Ich erzähle euch mal ein Beispiel. Ich habe das gestern in der Predigt schon erwähnt. Wir haben zwei autistische Jungs. Also der Älteste ist sicher autistisch und der Kleine ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich autistisch. Und das wirkt sich in verschiedener Hinsicht aus, aber vor allem zeigt sich bei ihnen eine ganz, ganz große, wie soll ich das sagen, ein ganz großes Bedürfnis zu kontrollieren. Also der Ältere ist 5, der Kleine wird jetzt bald 3. Und beide versuchen, das Leben so stark wie möglich zu kontrollieren, also alle Abläufe. Das hat damit zu tun, dass Autisten in noch viel, viel stärkerem Maße von dieser Angst vor dem Unbekannten betroffen sind. Alles, was die nicht einordnen können. Zum Beispiel, meine Söhne hätten schon ein ganz großes Problem, jetzt mit uns hier im Raum zu sein, weil einfach viel zu viele Leute da sind, die sie nicht kennen. Und ihr seid alles potenzielle Gefahren, weil man ja nicht weiß, was ihr gleich tut. Also so wie ihr mich anguckt, könnt ihr ja gleich alles tun. Also ihr könnt ihr gleich über mich herfallen oder mich steinigen oder etwas Schlimmes sagen oder vielleicht stinken, das ist auch ein Problem. Also der Ältere, der ist halt wahnsinnig geruchsempfindlich und wenn dann jemand schlecht riecht, dann ist das irgendwie auch ein Problem. Weil das ist halt so und bei diesen Temperaturen kommt das ja auch leicht mal vor, dass jemand nicht gut riecht. Und ihr ganz großes Bedürfnis ist deshalb, die Abläufe des alltäglichen Lebens so fest wie möglich im Griff zu haben. Das sieht zum Beispiel bei meinem älteren Sohn so aus, dass wenn wir ihn vom Kindergarten abholen und wir setzen ihn ins Auto, dann möchte er gerne wissen, was es gleich zum Mittagessen gibt. Und wir sagen ihm das auch sofort, denn wenn wir ihm nicht sagen, dass es gleich paniertes Putenschnitzel gibt, was sein Lieblingsgericht ist, mit Oliven und Tomaten und ein paar Nudeln, dann wird er sich wahrscheinlich in den Kopf setzen, dass es gleich gebratene Würstchen gibt. Und während der Autofahrt kriegst du das dann aus seinem kleinen Kopf auch nicht mehr raus. Und wenn er dann nach Hause kommt und erstens, es stehen nicht gebratene Würstchen auf dem Tisch, sondern paniertes Putenschnitzel, dann ist das schon mal ein Riesenproblem. Und was das Problem größer macht, ist, wenn dann auch noch die Portion auf dem Tisch nicht handwarm ist, weil er ist total sensibel, was Temperaturen angeht. Und wenn das nicht Körpertemperatur hat, das Fleisch, dann flippt er aus. Und auf diese Weise kontrolliert er unser Leben. Also der kriegt das gebacken, dass wir genau das kochen, was er möchte. Und wenn wir nicht gerade das wussten, was er will, dann schaffen wir es ihm während der Autofahrt zu suggerieren, dass es gleich gebratene Würstchen gibt. Und dann stehen die auch handwarm auf dem Tisch, wenn er nach Hause kommt, weil dann setzt er sich direkt hin und fängt an zu essen. Und dann ist alles gut. Das heißt, der Kontrollfilm, der geht bis ins letzte Detail. Jetzt ist das ein Problem, weil wenn jemand so kontrollfixiert ist, dann kann er nicht leben. Und er kann auch nichts Neues lernen. Du kannst so nicht ein erfülltes Leben leben, wenn du immer alles im Griff haben möchtest. Das geht nicht. Du lebst bis zu einer gewissen Grenze, die steckst du dir selber. Das ist das Territorium, das du kontrollieren kannst in deinem Leben. Und alles, was darüber hinausgeht, wirst du nie erleben, weil es dir Angst macht. Und weil du das nicht erleben möchtest, weil du keine Angst haben möchtest. Deshalb arbeiten wir mit unseren Kindern daran, dass sie lernen, uns die Kontrolle zu überlassen. Das ist ein richtiger Lernschritt. Und je besser uns das gelingt, desto leichter lernen sie. Und das Tolle ist, wenn sie dann plötzlich selbst Lernerfolge haben, dann merkst du, wie die sich darüber freuen. Und wie glücklich die sind, dass sie wieder einen Schritt gemacht haben. Das kannst du wirklich bei einem Fünfjährigen sehen. Und dann haben die ein richtiges Erfolgserlebnis. Wow, ich konnte Memory spielen. Ich konnte am Tisch sitzen bleiben und einfach mal Memory spielen. Und das ist dann ein Riesenschritt. Und das hat geklappt, weil sie sich getraut haben, in einer bestimmten Situation uns, den Eltern, die Kontrolle zu überlassen. So können sie lernen. Und das sieht von außen manchmal, wenn ihr uns mal besuchen kommt und uns bei der Erziehungsarbeit zuguckt, dann sieht das manchmal ein bisschen brutal aus, ne? Weil das sieht manchmal so aus wie der pavlovsche Hund. Ne? Mach das, ne? Fang an zu sabbern, gleich gibt's Essen. Also das, ihr kennt ja den Hund, ne? Von Pavlov. Kennt ihr den? Ja. Ja, kennt ihr. Allgemeinbildung. Ja. Das sieht manchmal ein bisschen nach Dressur aus, aber in Wirklichkeit geht es einfach nur darum, dass sie lernen, uns zu vertrauen. Und dann können sie Schritte machen und dann können sie loslegen. Ich habe euch das so ausführlich erklärt, weil es mit uns ganz genauso ist. Christsein bedeutet, dass du lernst, die Kontrolle abzugeben an den, der größer ist als du, nämlich Jesus. Und wir alle sind bestrebt, weil wir Angst haben vor dem Unbekannten, so gut es geht, unser Leben im Griff zu haben, uns nicht in Situationen zu begeben, die wir nicht kontrollieren können, wo wir nicht wissen, was passiert. Das wollen wir nicht. Und wenn du dir die Evangelien durchliest, die Geschichten, die Jesus mit seinen Jüngern, also Jünger, das heißt ja Schüler, die Jünger von Jesus, das waren ja seine Schüler. Also wenn du dir diese Jesus, der Lehrer, die 12 Schüler-Geschichten anguckst, geht es immer wieder darum, dass die lernen, die Kontrolle abzugeben und sich auf den zu verlassen, der größer ist als sie. Das fängt schon an, als Jesus seine Jünger beruft, im ersten Kapitel von Johannes, vom Johannesevangelium. Da gibt es 2 Jünger von Johannes, dem Täufer. Der eine heißt Andreas, das war der Bruder von Petrus. Und du kannst gerne parallel lesen, also das ist Johannes 1, ab Vers 35 geht das los. Da stehen die zusammen, Johannes der Täufer tauft, seine Jünger sind dabei, Jesus geht vorbei und da sagt der Johannes, das ist das Lamm Gottes. Dieser Mann bringt alles für uns in Ordnung. Und 2 seiner Jünger hören das und ganz unwillkürlich laufen sie Jesus hinterher. Was ein bisschen witzig ist, weil Jesus ging vielleicht gerade nach Hause oder so und die 2 sind einfach hinter ihm hergelaufen. Ne? Kannst du nachlesen. Und dann irgendwann dreht sich Jesus zu ihnen um und sagt, was wollt ihr eigentlich? Also ich finde das eine total lustige Situation. Ne? Also Jesus läuft da so am See Genezareth oder am Jordan irgendwo rum und die 2 laufen immer hinter ihm her und trauen sich nicht, ihn richtig anzusprechen. Das ist ja, man weiß ja nicht, wer das ist. Also Jesus, ja, aber und dann laufen die da so eine halbe Stunde durch die Sonne, ne? Und irgendwann endlich dreht sich Jesus um und sagt, was wollt ihr eigentlich? Und was ist die Frage, die brennende Frage, die die beiden haben? Wo wohnst du eigentlich? Das ist die Frage, ne? Eine andere haben sie gerade nicht rausgekriegt. Sie hätten wahrscheinlich 1000 andere Fragen gehabt. Bestimmt hätten sie ihn fragen wollen, wieso sagt Johannes von dir, dass du alles in Ordnung bringst? Oder bestimmt hatten sie die Frage, bist du vielleicht der Messias? Oder sie sagen, du hast ja keine langen Haare oder ich habe keine Ahnung, was sie alles für Fragen hätten an Jesus. Ne? Aber sie bringen halt nur eine Frage raus, wo wohnst du eigentlich? Finde ich die bescheuerste Frage, die man fragen kann jetzt in der Situation, ehrlich gesagt. Aber Jesus nimmt sie ernst und er sagt nicht, See Genezareth-Straße Nummer 3 links beim Bäcker, morgen um 16 Uhr, ich hole mal kurz meinen Terminkalender raus, habe ich noch Zeit. Sondern Jesus sagt, kommt doch einfach mit. Und das ist genau das, was ich meine. Wir treffen Jesus und sagen, wo wohnst du eigentlich? Wo gehst du jetzt eigentlich ganz genau gerade hin? Kannst du mal kurz einen 10-Schritte-Plan, dass ich weiß, wo es lang geht? Und Jesus grinst dich an und sagt, komm doch mit. Lauf einfach hinterher, ich zeig's dir. Das ist Kontrollverlust. Und diese Art von Kontrollverlust, die nennen wir in der christlichen Sprache Nachfolge. weil es nämlich darum geht, nachzufolgen. Wir laufen Jesus hinterher. Er geht voran, er weiß, wo es lang geht. Wir laufen hinterher, wir wissen nicht, wo es lang geht. Das ist Nachfolge. Gestern bei der Vorstellungsrunde, da habe ich kurz erwähnt, dass ich mit 27 Jahren, also vor 10 Jahren, so eine Neubegegnung mit Jesus gehabt habe. Und bei dieser Neubegegnung mit Jesus ging es genau darum, Kontrollverlust. Bei mir war das so, dass ich habe mich mit 6 Jahren bekehrt. Also meine Mama hat mich gefragt, willst du den Herrn Jesus in dein Herz reinlassen? Ne? Ich weiß ja nicht, was das bedeutet, aber ich habe gesagt, ja, ich habe noch 5 ältere Geschwister, nee, 4 ältere Geschwister. Haben die das auch gemacht? Ja, die haben es auch gemacht, ja, dann mache ich das auch. So, es war auch eine Form von Kontrollverlust, ne? Aber ich hatte auch wirklich überhaupt keine Ahnung, worum es da eigentlich geht. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass Gott diese Entscheidung sehr, sehr ernst genommen hat. Aber in der Folge meines Lebens, mitten im christlichen Klüngel, in einer lebendigen Gemeinde, in einer lebendigen Kinderarbeit, Jugendarbeit, sogar auf einer christlichen Schule, ich war nur von Christen quasi umgeben, mitten in diesem christlichen Klüngel habe ich versucht, mein Leben gebacken zu kriegen. Ich habe alles gewusst, so rein dogmatisch meine ich jetzt. Also das ganze Evangelium hoch und runter, von hinten nach vorne und zurück und so, das wusste ich alles. Und dass der Jesus mich lieb hat und dass er für mich am Kreuz gestorben ist, das habe ich alles gewusst. Ich war ein richtiger Christ. Also wirklich jetzt. Das Verrückte ist nur, dass ich versucht habe, mein Leben gebacken zu kriegen, so gut ich das irgendwie konnte. Ich hatte so die Vorstellung, dass das mit Jesus jetzt ja in trockenen Tüchern ist. Ne? Ich habe da ja mal dieses Gebet gesprochen, also ich habe quasi den Vertrag unterzeichnet. Ne? Die Mitgliedschaft habe ich schon mal. Und jetzt muss ich halt zusehen, dass mein Leben jetzt auch noch rund wird. Ich hatte mehr so den Eindruck, dass dafür aber ich zuständig bin. Und ich habe das mit Beziehungsgeschichten versucht. Und ich habe versucht, irgendwas mit in Bands irgendwas zu werden. Ich habe Musik gemacht und es hat einfach nicht funktioniert. Und diese Sache mit der Liebe, das war für mich so das Allerwichtigste. So eine Beziehungskiste, in die ich Jahre investiert habe. Kraft, Zeit, Studium vernachlässigt, Freundschaften vernachlässigt, alles vernachlässigt. Das war mein Punkt. Ich habe gedacht, da setze ich den Hebel an, hier wird mein Leben glücklich. Ich mache noch einmal so Ratsch, dann sind wir zusammen und dann kann ich einpacken. Weißt du, brauche ich nur noch eine IKEA-Einrichtung und dann war es das. Ne? Kann ich darauf warten, auf meine Rente. Dann ist alles in Sack und Pack. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Erstens gingen wir immer wieder auseinander. Das war eine von dieser Achterbahnbeziehungen, wo du immer zusammenkommst und wieder auseinander gehst. Ne? Also hoffentlich hast du das noch nie erlebt. Und na, ist egal. Also echt. Wenn du da gerade drinne bist, geh raus. Ist fürchterlich. Aber vielleicht auch nicht, vielleicht ist es ja von Gott genau der richtige Partner für dich. Nee, ist egal. Also ich musste da eigentlich raus, aber ich habe da 4 Jahre drinne gesteckt. Bis es endlich zu dem Zeitpunkt kam, wo die Sache vorbei war. Und zwar, da konnte man nichts mehr dran rütteln, das war einfach vorbei. In dieser Zeit, in der das auseinanderging, schon einige Wochen vorher, wo sich das mal wieder anbahnte, ich wusste schon, wie sich das anfühlt, weil ich das ja schon ein paar Mal erlebt habe mit derselben Person, da fing plötzlich, ich würde jetzt im Nachhinein sagen, Gott an, mit mir zu reden und hat gesagt, Gofi, hallo, hörst du mich? Wie lebst du eigentlich Beziehungen? Worum geht's dir eigentlich in deinem Leben? Mich haben Freunde in dieser Zeit konfrontiert und die haben gesagt, weißt du was, wir haben nicht das Gefühl, dass wir dir wichtig sind. Gibst uns immer das Gefühl, dass es okay, wenn wir da sind und es ist okay, wenn wir weg sind. Was bist denn du für ein Freund? Und es hat mich sehr tief getroffen. Ich fühlte mich richtig verletzt, aber ich habe gedacht, als ich darüber nachgedacht habe, mit Gott ist es im Prinzip genau dasselbe. Es ist okay, wenn er da ist, es ist okay, wenn er weg ist. Was habe ich eigentlich für eine Beziehung zu Gott? Ich habe witzigerweise auch festgestellt, dass ich gedacht habe, dass Gott dasselbe von mir auch denkt. Der findet das okay, wenn ich da bin und der findet es okay, wenn ich weg bin. Wenn ich zu Gott komme, dann sagt er so, hallo Gofi, na, alles klar. Und wenn ich wieder weggehe, dann sagt er, ja, tschüss, bis nächstes Mal. So. Das war alles so lau. Und es ging nicht sehr tief und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, warum ist das so? Warum ist das so mittelmäßig alles bei mir und Gott? Und ich bin genau auf den Gedanken gekommen, dass es mir einfach nicht möglich ist, loszulassen. Ich schaff's einfach nicht, mich in diese Sache mit Gott zu verlieren. Ich will immer alles im Griff haben. Ich galt immer als so ein Coolio, so ein einfach. Ich konnte dann nichts dafür, aber Klassenkameraden haben zu mir gesagt, ich sei immer so cool. Mir ist das nicht aufgefallen. Das war eigentlich nur eine Form von emotionaler Armut, könnte man sagen. Ne? Ich konnte noch nicht mal weinen. Es war mir unmöglich, Tränen zu vergießen, egal bei welchem Anlass. Ob das eine Beerdigung war, ob das eine Trennung von meiner Freundin war, einer von den vielen. Egal was es war mir nicht möglich, einfach mal den Gefühlen laufen zu lassen. Es ging nicht, weil ich immer alles in der Hand halten musste. Und diese Begegnung mit Jesus war für mich so einschneidend, weil an diesem Abend, als es endlich vorbei war, sitze ich in meinem Zimmer und mir fällt auf, ich habe die ganze Zeit auf eine Sache gesetzt, die überhaupt nicht tragfähig war, die überhaupt nicht in der Lage war, mich glücklich zu machen, was ich mir eigentlich davon versprochen hatte. Und an diesem Abend habe ich das zu Jesus gesagt und habe ihm gesagt, weißt du was, für mich fühlt es sich so an, als wäre ich am Ende, ich habe nichts mehr, worauf ich mich freuen kann, ich habe nichts mehr, was es mir wert wäre, dafür zu kämpfen. Mir ist im Prinzip gerade alles egal. Aber ich verstehe jetzt, dass ich versucht habe, mich glücklich zu machen und es hat nicht funktioniert. Wenn du möchtest, dann hilf mir, nimm mein Leben in die Hand, mach mit mir, was du willst und mach was aus meinem Leben. Das ist das, was wir eigentlich eine Bekehrung nennen, ne, in unseren Kreisen. Ich war ja schon bekehrt, aber es ist zum ersten Mal mir passiert, mit 27 Jahren, dass ich verstanden habe, worum es eigentlich geht beim Christsein. Das war ein Moment, in dem ich mich total in die Hand von Jesus gegeben habe und gesagt habe, okay, wenn du mach jetzt, egal, mach was. Und dann habe ich erlebt, dass er was macht. Es hat mein Leben wirklich komplett verändert. Und das klingt wie ein Klischee, weil man das immer sagt bei diesen Bekehrungsgeschichten, dass es mein Leben verändert hat, aber es war wirklich so. Ich bin aus meiner emotionalen Armut rausgekommen. Ich habe plötzlich einen größeren Horizont gehabt. Es führt zu weit, das alles zu beschreiben, was da passiert ist. Aber letztlich war das der Moment, wo irgendwie klar war, dass ich diesen Job mache, den ich jetzt mache. Ich wollte Journalist werden eigentlich. Ich wollte kein Jugendprediger werden. Das stand nicht auf meiner Agenda ursprünglich. Das fing da an, 98. Dieser Kontrollverlust an Jesus, das ist, es klingt so brutal oder so hart, aber das ist für mich eine Sache geworden, die ist für mich zu so einem Kernanliegen geworden. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich mit dem Thema noch nicht durch bin. Ich habe das noch nicht in der Gänze gelernt, was es heißt. Ich habe immer noch Angst, die Kontrolle zu verlieren. Es macht mir auch immer noch Angst. Aber ich habe verstanden, jedes Mal, wenn ich mich traue, einen kleinen Vertrauensschritt zu gehen, wo wirklich nur Jesus mich auffangen kann, passiert was Tolles. Das habe ich unzählige Male erlebt und das macht sozusagen den Kern meiner Biografie aus. Das habe ich erlebt. Ich weiß, dass es stimmt. Lass dich fallen. Ich habe ein Buch geschrieben dann darüber, lass dich fallen, weil als ich gefragt wurde, jemand hat gesagt, schreib mal ein Buch, worüber willst du denn schreiben? Und das Erste, was mir einfiel, war, ja, lass dich fallen. Das ist eigentlich das, worum es geht. Lass dich in Gottes Hand fallen. Der macht das Richtige. Wir reden über Langeweile, wir reden über Routine. Und ich glaube, dass viele Christen von dieser Routine betroffen sind. Wir kommen da wahnsinnig schnell rein, aus unserem Sicherheitsbedürfnis heraus, was an und für sich gut ist. Aber wenn es zur Kontrollfreakigkeit wird, wenn es zu einer Art Misstrauen gegenüber der Leitung von Jesus wird, dann ist es nicht gut. Es ist langweilig. Und ein Leben als Christ hat nicht langweilig zu sein. Ein Leben als Christ oder Christin hat spannend zu sein. Weil du eigentlich nicht weißt, was als nächstes passiert. Ich würde mit euch gerne ein kleines Experiment machen, was wirklich überhaupt nicht schlimm ist. Ja? Also mal von vorne, das ist überhaupt nicht schlimm. Ja? Aber wir haben, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, ja, ja. Ich möchte gerne, dass wir jetzt erstmal folgende Aktion machen. Wir möchten gerne, also ihr möchtet gerne, Zweierteams bilden, aber bitte mit einer Person, die ihr nicht kennt. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, Aber wenn du hier alle im Raum kennst, dann bitte such dir eine Person aus, die du noch nicht so gut kennst. Bitte steht jetzt auf und sucht euch einen Menschen, den ihr nicht kennt, und bildet Zweierteams. Wenn ihr das geschafft habt, machen wir weiter. Tief. Hier wird noch jemand gesucht. Du suchst auch. Könnt ihr beiden euch bitte treffen? Es soll nicht fürs Leben sein, nur für diesen kurzen Moment. Da, genau, ihr beiden bitte. Das war ein billiger Joke. Es tut mir leid. Es gibt so Situationen, da muss man ihn reinmachen. Okay, wer sucht noch? Wer hat noch keinen? Ja, ihr braucht noch Leute, die ihr nicht kennt. Zwei Leute. Ja, da oben ist jemand. Könnt ihr bitte mal, du gehst da oben. Ja. Okay, und ja, du brauchst jemanden, den du nicht kennst, ne? Haben wir noch jemanden? Ja, ihr beiden, könnt ihr das bitte machen? Steh mal kurz auf, bitte. Ja. Und ihr beiden trefft euch. Ja, super. Kannst du dich nochmal melden oben? Ja, da oben. Da oben, wo die Hände hochgehen? Ja. Super. Das ist sehr mutig von euch. Obwohl, naja. Trefft ihr euch? Ja, ihr schafft es. Man trifft sich in der Mitte. Super. Ist jeder jetzt versorgt? Hier sind noch zwei Leute, ihr kennt euch und... Ach, das gibt's ja nicht. Da sind auch noch zwei. Halleluja, der Herr Jesus sorgt für euch. Guck mal. Ihr trefft euch da... Ja, alright. So, sonst noch jemand? Aha, du möchtest auch noch mitmachen? Guck mal, da oben auch noch jemand. Ihr sitzt schon auf der Empore. Wink nochmal bitte, wink nochmal. Ja, hallo, guck mal, geh mal da rüber. Gehst du zu ihm rüber? Gehst du zu ihm rüber, bitte? Bitte. So, jetzt aber, das sind die ganzen Leute, die sich eben noch nicht getraut haben, ne? Ist es richtig? Also jetzt ist aber Zeit. Jetzt müssen wir mal weitermachen. Du wolltest dich gerade melden? Nein, nein. Das ist immer ganz gefährlich, weißt du? So, pass auf, ich habe jetzt folgendes Experiment. Hört mir mal ganz kurz zu, bitte. Zunächst werdet ihr euch mal eben gleich ganz kurz vorstellen. Vielleicht machen wir das jetzt mal, dann mache ich weiter. Also sagt kurz, wie ihr heißt und wo ihr herkommt. Okay, danke, danke, danke. Nur vorstellen. Wahnsinnig vieles erinnert mich an Pfingsten an diesem Wochenende. Danke, danke. Ja, vielen Dank. Okay, so, ihr habt euch vorgestellt, habe ich gehört. Jetzt folgendes Experiment, ich habe folgenden Vorschlag. Ich möchte gerne, dass ihr füreinander betet. Ist ja nichts Schlimmes, aber ich bitte euch, euch nicht vorher auszutauschen. Bitte sagt euch keine Gebetsanliegen. Also sagt nicht, bete mal für meine Oma und ich habe ein kaputtes Bein und der Rest und das der Jesus und so. Sagt nichts, sondern wir möchten uns jetzt gleich mal eben ein paar Minuten Zeit nehmen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch einander die Hand auf die Schulter legen, falls das jetzt nicht irgendwie schwierig ist, aus irgendeinem Grund, ethisch oder... Whatever. Oder ihr mögt es einfach nicht, dann braucht ihr es natürlich nicht. Aber es ist ein Symbol. Ich mache mich eins mit dieser Kanzel zum Beispiel. Also wir stehen zusammen im Gebet, wir gehören zusammen, obwohl wir uns gar nicht kennen. Ja? Aber wir glauben beide an Jesus, wir haben beide den Heiligen Geist, wir gehören eigentlich zur selben Familie. So, das heißt es. Aber wenn ihr das nicht möchtet, ist es okay. Aber es ist ein schönes Symbol. Und dann möchte ich gerne, dass ihr nacheinander für euch betet. Und ich bitte euch darum, dass ihr einfach sagt, was euch durch den Kopf geht. Ihr müsst, bitte betet nicht für den Weltfrieden, das machen wir ein anderes Mal. Versucht spezifisch zu beten für diese Person, auch wenn ihr sie gar nicht kennt. Wenn dir ein spezifischer Gedanke kommt, sag es einfach. Wir machen ein Experiment, es ist nicht schlimm. Ja? Hinterher lachen wir. Vielleicht auch nicht. Warum machen wir das Experiment? Weil ich hoffe, weil ich bete, dass uns der Heilige Geist im Gebet leitet. Wir glauben das ja alle, rein theoretisch glauben wir das ja. Dass der Heilige Geist uns im Gebet leitet, dass er uns hilft, Dinge zu beten, die er gerne im Gebet haben möchte und so weiter. Aber wir wollen es einfach mal ausprobieren, ob es wirklich stimmt. Wenn euch, wie gesagt, ein ganz spezifischer Gedanke kommt, sprecht ihn aus, betet für, ich weiß nicht was, den Arbeitsplatz, der noch nicht sicher ist oder was auch immer euch einfällt. Sagt es einfach. Und hinterher machen wir eine ganz kleine Austauschrunde, ihr zwei zusammen, und ihr checkt mal kurz, ob ihr vielleicht wirklich für gute Dinge gebetet habt, wo der andere sagt, danke, das war höchste Zeit, dass mal jemand dafür betet. Ich möchte einfach gerne rausfinden, ob es möglich ist, dass der Heilige Geist unsere Gedanken leitet und ob es vielleicht auch in so kleinen Situationen wie in dieser es möglich ist, sich einfach seiner Leitung anzuvertrauen und zu gucken, was dann passiert. Ich mache jetzt Folgendes, ich bete jetzt erst und ich bete darum, dass Jesus uns leitet, und dann habt ihr Zeit. Bitte nehmt euch Zeit, bitte, bitte entspannt euch. Okay, wir beten. Jesus, du bist unser Hirte. Du leitest uns auf jedem Weg, der zu gehen ist. Wir glauben dir und wir folgen dir. Ich bitte jetzt, dass dein Geist kommt, dass er uns leitet im Gebet. Bitte sag uns Dinge, für die wir beten sollen, für die du möchtest, dass wir für sie beten. Bitte leit uns an im Gebet. Bitte berühre uns, während wir füreinander beten. Bitte sei jetzt hier, bitte heile, bitte hilf, bitte schenk Orientierung. Bitte mach gut, Herr. Mach Dinge gut. Amen. Ihr dürft jetzt beten. So, meine Damen und Herren, hier und da wird noch gebetet. Okay, wir haben noch ein kleines bisschen Zeit, ist es richtig? Dürfen wir noch ein bisschen oder ein kleines bisschen haben wir noch? Bis wie lange noch so ungefähr? Bis Viertel nach, ne? Eine Viertelstunde haben wir schon noch, ne? Ja, super. Ich würde gerne mal von euch wissen, ob jemand hier was Erstaunliches gerade erlebt hat und Lust hat, darüber zu erzählen. Ich würde zu euch kommen mit dem Mikrofon, nur als Vorwarnung. So, nach diesem Schock, nachdem ihr den verdaut hat, also wer würde gerne mal ganz kurz, wirklich ganz kurz was erzählen, wenn ihr gerade was erlebt habt? Gib's eine Hand. Oh, ich komme zu euch. Sorry. Sonst, wenn ich das nicht merke, müsst ihr machen so, wie in der ersten Klasse. Das so, was habt ihr, seid ihr, habt ihr beiden das zusammen gemacht? Bitte erzähl mal kurz, was ihr erlebt habt.
Also, die Nena, die Nane hat für mich, für meine Familie gebetet, dass ich da ein Licht sein kann. Und das fand ich voll krass, weil ich bin mit meinem Papa ja in einem Streit auseinandergegangen das Wochenende und da hat es voll gepasst.
Ja, und die Jessica hat für mich gebetet, dass ich in meiner Klasse ein Licht sein kann, auch für die, die eben nicht an Gott glauben. Und ich habe eigentlich voll eine gute Freundin und die glaubt eben nicht an Gott in meiner Klasse.
Super, vielen Dank. Gibt es noch was, wo ich schon mal hier bin, so bei euch in der Nähe? Ah, ich komme, ja. Wo bin ich denn? Wo seid ihr denn? Ach da, reicht mal, ich komme zu euch, ja. So, nimm mal das Mikro.
Also bei mir war es so, dass sie für eine Freundschaft gebetet hat. Ja, wenn es da irgendwie Probleme gibt oder wenn ich mir da Sorgen mache. Und es ist gerade so, dass ein Freund von mir, der nicht an Jesus glaubt, dass bei dem gerade ziemlich drunter und drüber geht. Und da hat sie dafür gebetet und da mache ich mir echt wegen Sorge so. Und das Zweite war, dass ich bei mir oft so ja, mit Gemeinde und viel Stress halt, dass da das Persönliche, Beziehung zu Gott oft zu kurz kommt und das ja, ist auch so der Fall und da hat sie auch dafür gebetet, dass das war zwei Dinge, die sie einfach getroffen hat.
Vielen Dank. Wo ich schon mal bei euch bin, oh, Entschuldigung, gibt es hier oben noch jemanden, der gerne was erzählen möchte? Oh ja, da schicke ich das Mikro gleich wieder durch, ne?
Schön laut, ne? Ja. Also ich bin gerade am Abi und ich habe Gottes ja nach dem Abi versprochen, dass ich da so einen missionarischen Einsatz machen will. Und eigentlich hatte ich bis vor 3-4 Tagen eine Zusage in meinem Land und habe jetzt vor 3 Tagen eine Absage bekommen und stehe jetzt so ein bisschen ohne was da und ja, weiß nicht wirklich, was kommt. Und dann hat sie jetzt auch gerade dafür gebetet, dass Gott mich einfach da führt und ja, dass ich die Gewissheit habe darf, dass er echt auch bei mir ist und das in seine Hand nimmt. Und das finde ich cool, weil ich echt hier bin, um ja auch eine Antwort zu bekommen.
Super. Und ihr habt euch vorher nicht ausgetauscht? Du hast dir das vorher nicht erzählt oder so? Nein. Es ist total mutmachend. Ich gehe jetzt mal runter, weil die unten dürfen auch mal was erzählen. Und wenn ich runtergehe, es macht total Mut, wenn man erlebt, dass Gott von deiner Situation weiß und sogar Menschen mobilisiert, für dich zu beten, obwohl du niemandem das erzählt hast und obwohl das eigentlich niemand wissen kann. Wir haben das einmal erlebt, wo wir mit unserem autistischen Sohn dermaßen an den Rand des Wahnsinns gekommen sind, dass ich geglaubt habe, dass Gott uns vergessen hat. Ich habe ihm dann einen Brief geschrieben, weil ich gedacht habe, dass er auf mündliche Anfragen nicht mehr reagiert. Und das war wirklich so. Und dann rief eine Freundin an und hat gesagt, ey, ich muss immer für euch beten, was ist denn los bei euch? Und hat genau für unsere Situation gebetet. Und das, allein das zu wissen, dass Gott es sieht und Leute mobilisiert, für mich zu beten, hat unheimlich gut getan. Jetzt bin ich hier unten bei euch und würde gerne mal hier 1-2 Geschichten hören. Wer würde gerne was erzählen? Ich komme zu dir. Ist kein Weg zu weit.
So. Also für mich wurde gebetet, einfach, dass ich die Zukunft in Gottes Hand legen kann und da Vertrauen habe in Gottes Wege. Und es ist so, dass letzte Woche mein Papa den Arbeitsplatz verloren hat und das ist so ein echt ein Ding, wo ich jetzt mal konkret das leben muss oder leben kann, was Gott immer sagt und was ich so in der Theorie auch weiß. Und ja.
Super. Wer hat denn für dich gebetet? Warst du das? Und warum hast du dafür gebetet? Ist dir das einfach so in den Kopf gekommen oder wie hast du es gemacht?
Ja, eigentlich schon. Und ich finde es halt auch immer voll wichtig, das zu wissen. Und ich ist auch ein Gebetsanliegen von mir und da habe ich einfach gedacht, gäb's weiter.
Toll, okay. Vielleicht noch, wir haben noch Zeit für eine kurze Rückmeldung und dann mache ich Schluss. Ich habe noch 1, 2, 3 Dinge, die ich euch gerne sagen möchte. Ja.
Ja, also bei mir hat der Timo dafür gebetet, dass eben in meiner Zukunft sich da Türen auftun und auch schließen jetzt einfach. Und ich habe jetzt gerade zur Vorwahlen fürs Abi und habe keinerlei Ahnung, was ich da wählen will. Und dann hat das voll reingepasst.
Super, vielen Dank. Ich bin ziemlich sicher, dass es hier noch einige Geschichten gäbe, über die wir reden könnten. Leider können wir das nicht, aber ihr könnt euch einfach für euch freuen, das ist ja auch völlig in Ordnung. Man muss ja nicht über jede Gebetserhörung gleich so ein Brimborium machen, nur es ist halt einfach total ermutigend zu erleben, wie das ist, wenn Gott führt und dass es da eine Dimension gibt, die über dem steht, was wir normalerweise als Wirklichkeit und als das normale Leben erleben. Wir müssen zum Schluss kommen. Danke, dass ihr das mitgemacht habt, das Experiment. Ich habe das jetzt zum ersten Mal auch in einem Seminar gemacht. Ich finde das auch ganz spannend gerade. Also man muss halt manchmal einfach was Neues ausprobieren. Ich habe eigentlich nur noch 3 kurze Punkte, die ich euch gerne mitgeben möchte. Es ist verständlich, wenn wir versuchen, unser Leben im Griff zu haben. Es ist allerdings total realistisch, sich einzugestehen, dass wir gar nichts im Griff haben. Nichts von deinen Plänen, die du gerade im Kopf hast, ist wirklich sicher. Niemand kann dir garantieren, dass du auch nur den kleinsten Schritt machen wirst von dem, was du dir gerade vornimmst für die Zukunft. Du weißt es nicht. Und das ist eine realistische Herangehensweise ans Leben. Du weißt nicht, ob du zu Hause ankommst, wenn du von hier nach Hause fährst. Du weißt es nicht. Es kann alles passieren. Du kannst Pläne machen, du kannst dich vorsehen, du kannst aufpassen. Niemand von uns hat sein Leben in der Hand. Und ich sage euch überhaupt nichts Schreckliches, weil wir leben damit jeden Tag. Das ist nun mal so. Unser Leben ist so. Und es ist einfach nur, aber es ist, glaube ich, klug, sich das bewusst zu machen, dass wir nichts in der Hand haben, wirklich. Denn wenn wir uns das bewusst machen, dann fällt es eigentlich noch viel leichter, Gott zu vertrauen. Denn wir können gar nicht anders, als auf ihn zu vertrauen. Er hat unser Leben in der Hand, nicht wir. Und weil das so ist, können wir unser Vertrauen Jesus gegenüber aussprechen und sagen, du hast mein Leben in der Hand, du führst mich, du sorgst für alles. Und gleichzeitig können wir unser Leben mit gesundem Menschenverstand und mit einem klaren Kopf angehen, ohne dass wir damit Jesus unser Misstrauen bekunden. Also was ich meine ist, du brauchst eine Krankenversicherung. Du kannst eine BU gut gebrauchen, eine Berufsunfähigkeitsunfallversicherung, wie das heißt. Versicherungen sind eine gute Sache, okay? Gottvertrauen ist eine gute Sache, Versicherungen sind auch eine gute Sache, das ist kein Widerspruch. Du kannst auf der einen Seite dein Leben mit einem gesunden, klaren Menschenverstand angehen und gleichzeitig wissen, dass es aber letztlich Gott ist, der dein Leben in der Hand hat und der für alle Eventualitäten aufkommt. Beides geht. Das Leben mit Gott ist eine Partnerschaft. Wir tun unseren Teil, Gott tut seinen Teil. Das heißt, lasst uns Jesus unser Vertrauen aussprechen in den alltäglichsten Situationen des Lebens. Lasst uns darauf vertrauen, dass er uns führt bei jeder Begegnung. Noch an diesem Wochenende kannst du zum Heiligen Geist sagen, leite mich, lass mich die Leute treffen, die ich treffen soll. Lass mich die Gespräche führen, die ich führen soll. Hilf mir, die Dinge zu sagen, die ich sagen soll. Mach das mal. Es ist absolut erstaunlich, was du dabei erlebst. Was für Gespräche du führst, wen du triffst. Das heißt, du kannst sofort in der allerkleinsten Lebenssituation dich der Leitung des Heiligen Geistes anvertrauen und gleichzeitig kannst du vorsichtig nach Hause fahren. Und beweist damit Gott nicht, dass du ihm eigentlich doch nicht vertraust. Du handelst einfach nur klug. Das geht beides. Unser Leben spielt sich in drei Dimensionen ab, habe ich schon mal gesagt gestern. Wir leben unser ganz normales alltägliches Leben, wie jeder andere Mensch auch. Zwei Dimensionen sozusagen. Gott fügt die dritte Dimension hinzu. Wir leben aber gleichzeitig auch in seiner Wirklichkeit. Das heißt, die Wirklichkeit Gottes und unsere Lebenswirklichkeit sind sowieso eigentlich eine Einheit. Christen leben nicht in einer anderen Wirklichkeit, sondern Christen haben einfach einen größeren Begriff von Wirklichkeit. Unsere Wirklichkeit beinhaltet mehr. Und deshalb ist bei Gott auch alles möglich. Es gibt nichts, was nicht möglich ist. Punkt. So, das wollte ich euch eigentlich nur sagen. Wir haben 14.09 Uhr. Jetzt spreche ich noch ein Abschlussgebet und dann würde ich sagen, gehen wir wieder raus in die Sonne. Jesus, danke, dass du uns leitest und danke, dass du uns hilfst, ein Leben zu leben, was dir wirklich entspricht, Herr. Hilf uns, Herr, dass wir unseren Verstand nicht vernachlässigen und gleichzeitig wirklich Vertrauen haben in dich und in deine Möglichkeiten. Danke, dass wir so schöne Rückmeldungen haben durften gerade, Herr, von dieser Gebetszeit. Das hat unheimlich Mut gemacht. Und ich bitte dich darum, dass du in uns den Glauben an dich stärkst, dass wir mit einem viel größeren Vertrauen, mit einem viel größeren Glauben an deine Möglichkeiten durchs Leben gehen können, Herr. Weil du dadurch das Leben weit machst, Herr. Weil wir durchatmen können, weil wir wissen, dass du alles in deiner Hand hast. Danke. Amen. Vielen Dank fürs Mitmachen.